Nerd hört. Der MINT-Podcast.
So, dann sag ich mal Hallo zu einer niegelnagelneuen Ausgabe von Nerd hört zum Thema Regenwald-Apotheke. Also sprich, was kriegen wir alles an Medikamenten tatsächlich eigentlich aus dem Regenwald? Das ist so der Grundgedanke gewesen. Das ist ein neues Thema in der Regenwaldvorlesung. Der Podcast hat das Ganze bisher noch nicht so behandelt, deshalb diese neue Folge. Gewünscht von den Studierenden, um sich besser wie immer auf die Klausur vorbereiten zu können. Ich bin nicht alleine. Ich habe mir Gäste eingeladen und das sind Lina und Niklas. Vielleicht stellt ihr euch kurz vor.
Hallo, ich bin Lina. Ich bin im fünften Semester des Studiengangs Frühpädagogik und ja, nehmen wir heute an dem Podcast teil.
Sehr schön.
Hi, ich bin Niklas. Ich bin auch im fünften Semester, genauso wie Lina. Ich studiere auch Frühpädagogik und heute auch das erste Mal beim Podcast dabei. Ich freue mich. Ich bin gespannt, wie das wird.
Ich auch. Wir steigen gleich an. Regenwald.
Regenwald, Thema ist ja bekannt, dass da viel immer abgeholzt wird. Alle 3 Sekunden verschwinden 3 Fußballfelder. Ich finde, das ist enorm viel.
Allerdings.
Und da gehen ja auch neben tierischen Artenvielfalten auch viel pflanzliche Vielfalt verloren, was uns leider auch in der medizinischen Hinsicht vieles verloren geht.
Ja, also klar, wir kennen ja noch nicht mal alle Pflanzen, ne?
Ja.
Das ist, glaube ich, so das größte Problem, dass wir zum einen wissen, da ist eine enorme Biodiversität und zum anderen, wir haben noch gar nicht alles irgendwie katalogisiert, gefunden etc. Und wenn jetzt was abgeholzt wird, finden wir es ja auch nie wieder.
Ja, das stimmt. Die Wissenschaftler haben ja auch erst wirklich einen kleinen Teil, sage ich mal, der Pflanzen entdeckt, die wirklich dann halt benutzt werden. Auch die ganzen indigenen Völker und so, welche Pflanzen die benutzen, das wird ja halt auch alles durch die Abholzung, dann geht alles verloren. Ob es jetzt halt der Amazonas ist oder hier beim Beispiel hatten wir Borneo, da ist das genau dasselbe.
Also klar, Borneo, allen bekannt, glaube ich, als der Regenwald, wo der Orang-Utan lebt und der lebt sonst nirgends, genauso der Nasenbär. Ach Quatsch, Nasenaffe, nicht Nasenbär, der Nasenaffe. Und an die hübschen Tiere denkt sofort jedermann, aber an die Pflanzen eben eher nicht.
Ja.
Und das betrifft uns ja teilweise dann doch auch im täglichen Leben.
Bleibt irgendwie so voll unterm Radar, finde ich.
Ja, das stimmt. Wie kommt man eigentlich auf die Idee, dass da irgendwelche Pflanzen Heilpflanzen sein könnten? Wie wird da vorgegangen?
Also folgendermaßen, die Wissenschaftler suchen sich, sage ich mal, indigene Völker und da sind halt speziell Leute, die halt für die Medizin und, sage ich mal, für die ganze Versorgung mit den Heilpflanzen zuständig. Die Wissenschaftler dann die Aufgabe, sich in dieses Volk, sage ich mal, einigermaßen einzuleben, damit er das Vertrauen von den Bewohnern gewinnt. Und dadurch können die dann herausfinden, welche Heilmittel für welche Verletzungen, Krankheiten genutzt werden. Vieles hat halt auch mit Erfahrung zu tun, weil die Leute, die probieren ja, die schmecken, die haben ausprobiert, die wissen, welche Dosis dann halt angemessen ist. Und dadurch kann dann herausgefunden werden, was ist uns schon bekannt, was kann benutzt werden, was ist unbekannt, was ist vielleicht nicht, die Nebenwirkungen sind, sage ich mal, nicht zumutbar für uns, für die Medizin, das muss weggelassen werden. Das ist ja keine neue Taktik, sage ich jetzt mal, wie man an Medizin drankommt. Das wird ja früher schon von den Römern, Ägyptern und sowas. Das ist wurde schon früher alles so gemacht.
Ja, das stimmt. Sammeln, testen, schmecken. Es gibt da verschiedene Ansätze, wie man vorgeht, wenn man nach neuen Wirkstoffen suchen möchte. Das ist einmal der klassische Ansatz, also abgesehen vom Ethnobotaniker, der mit den indigenen Völkern und auf deren Wissen aufbaut und sagt,
ich möchte ja auch mal über Generationen weitergegeben.
Ne? Genau, genau. Und sagt, ich möchte jetzt mal wissen, warum nutzen die ausgerechnet die Wurzel von der und der Pflanze gegen Magen-Darm irgendwas. Das heißt, da wird eben wirklich auf dieses Wissen aufgebaut. Das andere wäre ganz klassisch sammeln. Da gab es in den 90er Jahren ein Riesenprojekt in Costa Rica. Da wurde extra ein Institut gegründet, ein nationales. Das nannte sich dann InBio. Die haben, 33.000 Proben gesammelt. In Costa Rica, also von 33.000 verschiedenen Pflanzen, Proben gesammelt und haben das Ganze gescreent und geguckt. Das heißt, extrahiert, welche Stoffe sind da drin, geguckt, auch chemisch geguckt, kennen wir irgendwelche Stoffe davon schon, könnte da irgendwas von eine Wirkung haben.
Mhm.
Das ist das eine, ist eine ganz klassische Methode, wo eben es auch viel darum geht, vielleicht chemisch das Ganze nachzuvollziehen und auch chemisch bauen zu können. Das andere ist ein stammesgeschichtlicher Ansatz. Das hat jetzt nichts mit dem indigenen Volk zu tun, sondern es hat was mit der Pflanze zu tun. Das heißt, wenn ich eine Pflanze habe, von der ich weiß, die hat einen Stoff, der hilft gegen Schwindel, dann gucke ich in dieser Pflanzenfamilie, gibt es noch andere Pflanzen, eine andere Gattung in dieser Familie, die einen ähnlichen Stoff hat, der vielleicht noch besser verträglich ist, der auch gegen Schwindel hilft oder der gegen irgendwas anderes hilft. Ja? Also finde ich da Molekülklassen innerhalb einer Gattung.
Pflanzenfamilien sozusagen.
Genau, genau. Das wäre der stammesgeschichtliche Ansatz. Und da kann ich ja einmal gucken, früher wurde die Verwandtschaft von Pflanzen wurde ja über Aussehen hauptsächlich irgendwie hergestellt. Also im Sinne von...
Würde ich jetzt in erster Linie aufkommen.
Ja, also so wie Rosazeen haben immer 5 Blütenblätter, sowas in der Art. Das ist dann die Familie der Rosazeen und dann haben wir einzelne Gattungen. Mit der Entdeckung der DNA und der Bearbeitung des Ganzen, also der Genetik, der Vererbungslehre, wird eben eher geguckt auf DNA-Ebene. Tatsächlich sind die genetisch irgendwie miteinander verwandt. Und da hat sich tatsächlich so ein phylogenetischer Stammbaum, so heißt das, wenn ich diese Familien da alle aufdrösel, der hat sich teilweise komplett neu gemischt. Ne? Da hat man dann eben festgestellt, dass dann zwei Pflanzen zwar so ähnlich aussehen, aber überhaupt kein bisschen zur gleichen Familie gehören. Ja? Also zum Beispiel relativ ähnlich sind sich, wir hatten die Diskussion vorhin in Vorbereitung auf den Podcast, zwischen Fingerhut und Eisenhut.
Ja.
Das sind zwei vollständig unterschiedliche Familien.
Und ich dachte, das sind tatsächlich so eine und dieselbe Pflanze, das sind unterschiedliche Begriffe sogar.
Genau, weil sie sich in den Blüten teilweise so unglaublich ähnlich sehen. Also da wird jetzt eben genetisch geguckt. DNA hatten wir auch in der Vorlesung und das ist eigentlich auch so Grundlage jetzt hier, warum wir den Podcast nochmal machen. Wir wollen über Biomoleküle sprechen und die Frage ist, wie ist die DNA aufgebaut? Da haben wir die Nukleinsäuren erstmal ganz allgemein. Das wäre die DNA und die RNA, die Desoxyribonukleinsäure und die Ribonukleinsäure. Die DNA besteht aus 4 unterschiedlichen Basen, wobei 2 sich immer binden. Wisst ihr zufällig noch irgendwas drüber?
Ja, Thymin, Adenin, Guanin und
Cytosin.
Ah, sehr gut. Sehr gut. Genau. Zwischen Adenin und Thymin haben wir 2 Wasserstoffbrückenbindungen. Zwischen Guanin und Cytosin haben wir 3 Wasserstoffbrückenbindungen. Das ist wichtig, wenn ich später irgendwie mal in der Biotechnologie mit der DNA wirklich arbeite und diese Verbindung aufschließen will, dann wird es wichtig, wie hoch ist mein GC-Anteil in meiner Probe. Dann brauche ich nämlich mehr Energie zum Beispiel, um das Ganze auflösen zu können.
Okay.
Also nur so nebenbei, das wird dann in der Biotechnologie entscheidend. Für die Genetik ist entscheidend, in welcher Reihenfolge diese Basen, also diese Buchstaben A, G, C, T, in welcher Reihenfolge die ja, auf der DNA abgelesen werden. Weil dann erinnern wir uns, es gibt die Proteinbiosynthese. Da wird dann von der DNA eine Kopie erstellt, das ist die RNA. Die DNA ist ja unser genetischer Bauplan, der im Nukleus ist, deshalb auch Nukleinsäure. Der bleibt da drin, wie so das Präsenzexemplar in der Bibliothek. Das darf ja nicht verschwunden gehen. So ist unser Bauplan in der Zelle ja auch ganz wichtig und wird geschützt. Wenn ich irgendeine Information davon raustragen will, dann stelle ich eine Kopie her, das ist die RNA. Die Ribonukleinsäure, da haben wir dann statt Thymin haben wir Uracil, einfach eine andere Base mit drin.
Okay.
Die ist auch einzelsträngig, eine DNA ist immer doppelsträngig. Und diese Kopie, die geht jetzt in das Zytoplasma, also in den Zellinnenraum. Aus dem Kern raus, in den Zellinnenraum, geht da ins Ribosom, wird abgelesen und dann kommen sogenannte Basentriplets. Das sind 3 Basen, das ist der genetische Code. Daran hängt eine Aminosäure.
Das heißt, der Körper stellt diese RNA auch selber her.
Der stellt die selber her, genau.
Also es ist kein Produkt aus dem Labor?
Nein, genau.
Okay.
Der kann die selber herstellen, richtig. Das ist die sogenannte Messenger-RNA, weil alles, was wir essen, wird ja im Magen und Darm komplett abgebaut und alle Bausteine werden wiederverwendet, wie Legosteine.
Mhm.
Und dazu haben wir eben, wenn wir Pflanzen oder tierische Produkte essen, nehmen wir ja DNA mit auf. Die können wir aber nicht einfach einbauen, sondern die zerhäckseln wir in diese Basen, in diese Nukleotide.
Mhm.
Und die verwenden wir dann, um zum Beispiel diese RNA-Kopien herzustellen.
Ach, jetzt echt?
Ja.
Oh, okay.
Und bei der Zellteilung muss ich auch meine DNA verdoppeln. Ah. Da werden die auch verwendet. Also wir sind die Permanent Recycler wieder.
Hm? Ach, krass.
Ja. Auch wenn eine eigene Zelle in den Zelltod geht, programmierter Zelltod, Apoptose, und abgebaut wird, bleibt ja DNA über. Die wird wieder klein gehäckselt und dann wird sie wieder neu aufgebaut. Genau, also DNA, unser Bauplan, und unser Bauplan bestimmt, wie am Ende zum Beispiel Proteine aussehen. Über Proteine sprechen wir nachher nochmal ein bisschen genauer, aber das ist erstmal so die Grundlage.
Mhm.
Und über diese Genetik kann ich eben ganz klar entscheiden, welche Pflanzen stammen voneinander ab und haben dementsprechend vielleicht das Potenzial, ähnliche Wirkstoffe zu produzieren, die wir nutzen können. Das wäre der stammesgeschichtliche Ansatz. Und dann gibt es noch den ökologischen Ansatz. Da wird geguckt, dass Tiere manchmal irgendwelche Pflanzen fressen, um zum Beispiel erbrechen zu können. Ne? Also wenn sie irgendwie was Schlechtes gefressen haben, müssen sie es wieder loswerden, dann wissen die genau, welche Pflanze müssen die fressen, Blatt oder Frucht oder was auch immer, damit sie erbrechen können. Das heißt, da ist ja irgendein Wirkstoff drin. Ne? Das führt offensichtlich dazu. Das heißt, da wird so geguckt, was wissen Tiere alles. Wir haben in der Vorlesung das auch gehabt, dass auch der Orang-Utan da gewisse Blätter vom Baum nimmt, zerkaut und dann auf eine Wunde legt, zum Beispiel.
Ja.
Also Tiere sind, was das betrifft, kein bisschen dumm oder einfältig. Also Medizin hat nicht der Mensch erfunden.
Ist das dann eher instinktiv oder ist das bei denen auch entstanden durch Ausprobieren und Erfahrung sammeln?
Das bei denen mit Sicherheit auch entstanden durch Ausprobieren und Erfahrung sammeln. Und vor allem ist es auch bei denen eine Weitergabe von Generation zu Generation.
Ja.
Das muss man sich mal klar machen. Also auch da wirklich die Natur als Heilmittel zu nutzen, ist wirklich nichts, was dem Menschen eingefallen ist und sonst niemanden. Das muss man, glaube ich, auch einfach nochmal deutlich machen.
Ich meine, Hunde essen ja auch teilweise unterschiedliche Kräuter,
ja,
um bestimmte Ziele damit zu bewirken.
Ja,
ja. Ja, ist bei unserem Hund auch so.
Ja.
Die hat so bestimmte Kräuter, die sie gerne isst. Das ist meine Mama mal aufgefallen, ja.
Ja, genau. Die wissen eben auch, was ihnen gut tut. Ne?
Ja.
Und auch das, was ihnen schlecht tut. Also da guckt man im ökologischen Ansatz eben auch, wie ist das Zusammenspiel von gewissen Pflanzen und Tieren? Warum werden die manchmal gefressen oder warum werden sie gemieden etc.? Und nimmt diesen Ansatz, um gezielter nach Pflanzen zu suchen. Weil dieser klassische, das ist ja erstmal so ein Komplett-Screening, das man da versucht. Das ist relativ ungezielt.
Ja.
Der stammesgeschichtliche und der ökologische Ansatz ist ja schon relativ gezielt.
Das stimmt.
Als Beispiel hätten wir den Lapacho, getrocknete Rinde aus dem Tabebuya-Baum. Wird halt einfach ganz wie Tee benutzt. Schneidest die Rinde, zerhäckselst die und die wird dann halt einfach im heißen Wasser aufgebrüht und wird als Allheilmittel benutzt für Infektionskrankheiten wie Krebs zum Beispiel. Ist halt gut gegen Bakterien und Pilze wegen dem dahin vorhandenen Xyloidin.
Genau. Weil du gerade Krebs sagst, da gibt es zwei Verbindungen, Lapiol und Lapion, die sind zytotoxisch. Das heißt, sie wirken giftig auf Zellen.
Mhm.
Und das ist ja das, was man bei Tumorzellen haben möchte. Allerdings in dem Tee ist die Konzentration nicht so hoch, dass der Tee an sich eigentlich nicht alleine gegen Krebs wirken kann. Und da habe ich zumindest gelesen, das war mir auch neu, die Mistel ist so ein Medikament,
genau,
was schon
so ähnlich
eingesetzt wird,
ja,
um, also als Begleitung, ne, um das Immunsystem zu stärken.
Genau, ich hatte das so verstanden, dass der Körper angeregt wird, dass die Körpertemperatur auch angehoben wird und dadurch eben die Produktion der Immunabwehr erhöht wird und dadurch eben die Zellen widerstandsfähiger werden und auch einfach bei Krebs helfen.
Ganz genau. Und das vermutet man jetzt eben auch bei diesem Lapacho-Tee, dass das dann so funktioniert. Und man hat so ein paar einzelne Verbindungen zwar gefunden, die irgendwie auch eine Wirkung haben, aber gerade bei dem Tee, was dieses Immunanregende betrifft, scheint es ja eher so zu sein, dass das Zusammenspiel von all den Stoffen, die da drin sind, man spricht von den sogenannten sekundären Pflanzenstoffen, dass das eine entscheidende Wirkung ist und gar nicht unbedingt immer so dieser einzelne Stoff, der da drin ist. Das fand ich noch ganz spannend.
Das ist bei vielen Pflanzen auch so, hat man herausgefunden, dass einfach der einzelne Stoff, wenn man erkannt hat, das ist eine heilende Pflanze, dass dort dieser einzelne Stoff rausgenommen wurde, aber dann gemerkt wurde, irgendwie ein Zusammenspiel mit den anderen zusätzlichen Stoffen, die die Pflanze hatte, hat das einfach viel mehr Wirkung gehabt als dieser einzelne Stoff für sich alleine.
Ja, das ist auch so, Einnahme spielt dann eine große Rolle. Man hat das ja immer bei den Packungsbeilagen bei Medikamenten, dann steht dann ja immer drauf, halbe Stunde vorm Essen, da sind auch solche Sachen, ne, die müssen halt auch erst rausgefunden werden. Ne? Ja. Es kann ja sein, du benutzt diese Tablette und isst dann 5 Minuten später und dann verfliegt die Wirkung, sage ich mal. Ja. Ne? Das ist auch so eine Sache, ob es jetzt oral eingenommen wird oder in Tee oder weiß ich nicht, das sind auch so Sachen, das weiß man alles ja vorher gar nicht, muss erst rausgefunden werden.
Ja, genau, das stimmt, Verabreichungsform, Darreichungsform etc. Genau. Aber wir hatten gerade, also ich habe es selber aufgeworfen, den Begriff sekundäre Pflanzenstoffe. Was sind denn eigentlich sekundäre Pflanzenstoffe? Habt ihr da Beispiele? Wir fangen an mit ätherischen Ölen.
Ätherische Öle. Ätherische Öle, wie kann man die beschreiben? Also es sind zum Beispiel Gemische aus leicht flüchtigen Pflanzeninhaltsstoffen. Darunter fasst man Alkohole, Aldehyden, Ketonen und Ethern. Die sind halt für den Geruch der Pflanze dann halt zuständig. Das kennt man halt am besten von Minze, Eukalyptus hat man oft in Teeform oder man kennt den Geruch halt auch einfach von der Pflanze her.
Lavendel, sowas.
Genau, Lavendel hat eine desinfizierende Wirkung und sorgt dann halt auch für vermehrte Durchblutung. Also ätherische Öle kann man halt so fassen, obwohl der Begriff Öle halt so ein bisschen auch irreführend ist, sage ich mal, weil träufelt man das auf Filterpapier, wird kein Fleck hinterlassen, sondern das verfliegt dann halt einfach.
Okay. Okay, also gar kein Öl dabei beim ätherischen Öl. Da stellt sich doch gleich die Frage, was ist eigentlich Öl? Da wären wir wieder bei einer anderen Klasse an Biomolekülen, den sogenannten Lipiden. Lipide sind eine Verbindung aus Kohlenstoffen und Wasserstoffen. Und wenn man das irgendwie auf ein Blatt Papier zeichnet, zeichnet man häufig so eine Zackenlinie. Wo so eine Zickzacklinie einfach hoch und runter, wo immer an jedem Wendepunkt eigentlich ein C steht, ein Kohlenstoff.
Also an jeder Spitze.
An jeder Spitze steht ein Kohlenstoff und das ist die Verbindung. Also das sind die Fettsäuren, die so gezeichnet werden. Also lange Kohlenstoffketten, wenn man die Haas noch dran zeichnet, dann sind die einmal drumherum umgeben von den Wasserstoff. Okay. Da hat man dann Einfachverbindungen oder Doppelbindungen, also Einstrich oder Zweistriche. Hat ein bisschen was mit, wir kennen alle den Begriff gesättigt. Und ungesättigt, die Ungesättigten sind die mit den Doppelbindungen und je mehr Doppelbindungen, desto höher ungesättigt. Ungesättigt bedeutet gleichsam, desto fließender, desto flüssiger bei Raumtemperatur etc. Wo kennen wir noch Lipide her? Von der Zellmembran zum Beispiel, das ist ja eine Lipiddoppelschicht, da haben wir ganz Besonderes, sind die sogenannten Phospholipide, die haben einmal eine Phosphatgruppe am Kopf, einen sogenannten wasserliebenden Kopf, also einen hydrophilen Kopf und einen hydrophoben Schwanz. Das sind zwei Fettsäuren, die da dranhängen. Und die richten sich mit diesen beiden Fettsäureschwänzen, richten die sich gegeneinander bei dieser Doppelschicht, sodass wir außen die Köpfe haben und nach innen diese Schwänze. Mhm. Das ist die Lipiddoppelschicht, die Membran, die dafür sorgt, dass wir, einzelne Zellen haben, die Zellen umschließen. Da drin ist Wasser, das Zytoplasma mit all seinen Organellen und Stoffen, die da rumtransportiert werden und der Raum außerhalb.
Sozusagen wie so eine Abgrenzung.
Wie so eine Abgrenzung, genau. Genau. Okay. Ja. Und die Fettsäuren werden betitelt als kurzkettige oder langkettige. Das heißt, man kann sie über die Ketten Länge letztendlich klassifizieren, wenn man sie entsprechend bespricht. Wachse gehören auch zu den Lipiden. Fett wird das Ganze ja trivial genannt, ist aber eigentlich tatsächlich eine Gruppe von Lipiden. Was haben wir noch zu Lipiden? Fällt euch noch was ein, was man zwingend wissen müsste? Es gibt noch die Sphingolipide. Das sind Lipide, die beim Bau der Nervenzellen mit beteiligt sind. Es gibt noch auch wieder letztendlich ein sekundärer Pflanzenstoff, sogar die Carotinoide, die Karotte orange machen oder die Paprika rot. Ne? Also Farbstoffe letztendlich, das sind auch entsprechende Lipide. Nur die einzigen Öle, die wirklich keine Öle sind, das merken wir uns, sind die ätherischen Öle.
Das stimmt.
Okay, was haben wir noch?
Ja, die Alkaloide haben wir noch. Das sind basische Verbindungen und zeichnen sich durch stickstoffhaltige heterozyklische Strukturen aus und haben oft eine sehr starke physiologische Wirkung auf Mensch oder Tier. Zum Beispiel der Eisenhut, da hatten wir ja vorhin noch drüber gesprochen, Eisenhut und Fingerhut. Der Eisenhut zum Beispiel besitzt das Alkaloid Azonitin und ist tatsächlich tödlich.
Ja.
Aber in der richtigen Dosis hat es auch heilsame Wirkung. Genauso wie das Opium, das ist ja auch so verschrien als Droge, ist aber in der Medizin auch nicht mehr wegzudenken. Denn es ist halt eben, hat eine betäubende Wirkung.
Und da ist ja ein Teil vom Opium ist ja auch das Morphium, also Morphin, auch einfach Schmerzmittel. Ne? Mhm. Und aber eben auch unfassbar hohes Suchtpotenzial, ja. Ja, du hast gerade gesagt, heterozyklisch sind dort Stickstoffatome gebunden.
Richtig.
Das hast du natürlich aus einem ganz bestimmten Grund gesagt, als Überleitung für mich. Und zwar kennen wir das, alle die, die sich die chemische Formel von einer Aminosäure nochmal vor das innere Auge rufen, wissen, dass da irgendwo in so einem, meist häufig in so einer Art Ringsystem gebunden, auch ein Stickstoffatom vorkommt. Das ist klassisch für eine Aminosäure. Und wenn wir von Aminosäuren sprechen, dann sprechen wir automatisch von Proteinen. Das habe ich vorhin mit der DNA schon mal so ein bisschen angeteasert. Die ist ja dafür zuständig, wie so ein Protein aufgebaut ist. Das hat etwas mit der Reihenfolge der Aminosäuren zu tun, die aneinander gereiht werden. Wir haben unfassbar viele Aminosäuren, die es gibt. Aber wirklich interessant sind für uns erstmal 20 Stück oder 21, die proteinerg sind, sagt man. Das heißt, aus denen Proteine gebaut werden. Das andere sind Aminosäuren, die irgendwie einzeln vorkommen. Da haben wir zum Beispiel GABA, die Gamma-Aminobuttersäure. Das ist eine Aminosäure, die als Neurotransmitter funktioniert. Ja? Oder Thyroxin, unser Schilddrüsenhormon, ist eigentlich eine Aminosäure. Funktioniert aber als Schilddrüsenhormon. Mhm. Ansonsten haben wir Aminosäuren eben innerhalb der Proteine. Protein ist auf Deutsch ein Eiweiß. Eins, was ich gerne in der Vorlesung als Beispiel nutze, ist immer das Insulin, weil das jeder kennt. Ist zwar auch ein Hormon, aber es ist eben auch ein Protein. Reguliert den Blutzuckerspiegel. Proteine, auch da haben wir wieder eine Kettenlänge, also wie viele Aminosäuren aneinander gereiht sind. Darüber kann ich sie klassifizieren. Ab über 100 Aminosäuren sprechen wir dann tatsächlich vom Protein. Vorher ist es das Peptid.
Aber nicht jedes Hormon ist ein Protein.
Nicht jedes Hormon ist ein Protein, aber viele Proteine sind auch Hormone. Sind Hormone, genau. Also viele Hormone sind Proteine, aber nicht jedes. Mhm. Klassisch wäre da noch Vasopressin und Oxytocin. Oxytocin kennt auch jeder.
Ja.
Das ist das Kuschelhormon. Ja. Ist ein sogenanntes Nonapeptid, sprich ein aus 9 Aminosäuren bestehendes Protein. Also Peptid. Ist
Eiweiß. Adrenalin.
Adrenalin ist auch ein Protein, ja. Proteine werden in der Proteinbiosynthese hergestellt. Das heißt, für jede Aminosäure kodiert ein Basentriplett. Die Reihenfolge von 3 Basen bestimmt, welche Aminosäure eingebaut wird. Und die Aminosäurekette, das ist die sogenannte Primärstruktur der Proteine, das sieht erstmal aus wie so eine Perlenkette. So kann man sich das vielleicht am einfachsten vorstellen. Dann alle, die in der Vorlesung waren, erinnern sich vielleicht, dass ich die anderen Strukturen versucht habe, an die Tafel zu zeichnen. Da hätten wir die Sekundärstruktur als Alpha-Helix oder Beta-Faltblatt. Das heißt, entweder gedreht in einer Spirale, das wäre die Helix, oder im Zickzack gefaltet, das wäre das Beta-Faltblatt.
Ich glaube, die Helix hat auch schon mal jeder gesehen im Biounterricht.
Genau, bei der DNA spätestens.
Ja, genau.
Dann kommt die Tertiärstruktur, das heißt, dass diese jetzt irgendwie schon zusammengeschrumpfte Länge der Aminosäurekette nochmal zusammenklappt. Und dann entstehen zum Beispiel Disulfidbrücken oder sowas. Also dass dann manche Aminosäuren nochmal aneinander binden, obwohl sie an unterschiedlichen Stellen liegen. Das heißt, wir kriegen so ein Knäuel von dieser Aminosäurekette. Das ist so, als hätte man versucht, weiß ich nicht, einen Wollfaden erst ordentlich aufzuwickeln, dann hätte dann die Geduld verloren und hätte es einfach nur noch zusammengerafft. Ja? Oder, das kennt, glaube ich, jeder, Weihnachten, wir packen den Baumschmuck aus und da ist die total verhedderte Lichterkette.
Ja.
Das wäre jetzt die Tertiärstruktur von so einem Protein. Das kann man sich, glaube ich, wirklich gut vorstellen. Mhm. Wenn ich mehrere Lichterketten hintereinander verheddert habe, dann spreche ich von der Quartärstruktur. Das heißt, da habe ich tatsächlich mehrere Proteine oder mehrere Peptide, die sich zusammenlagern zu einem großen. Da hatten wir als Beispiel das Hämoglobin, wo sich zwei unterschiedliche Untereinheiten um ein Eisenprotein lagern. Da haben wir zweimal Untereinheit Alpha, zweimal Untereinheit Beta. Alle vier zusammen um dieses Eisenprotein ist das Hämoglobin, unser roter Blutfarbstoff. Ja? Das heißt, diese Untereinheiten alleine haben keine Wirkung, sondern sie müssen sich zusammenlagern zu einem großen Komplex. Das wäre die Quartärstruktur bei so einem Protein. Und zur Erinnerung und vielleicht auch zum Nachlesen nochmal an alle das Stichwort die Sichelzellenanämie. Das ist, wenn dann eben im genetischen Code irgendwo eine Base ausgetauscht wird und es dazu führt, dass eine andere Aminosäure eingebaut wird und sich diese 3D-Struktur, die am Ende entstehen soll, plötzlich anders darstellt und das Protein seine Funktion in der Form nicht mehr ausführen kann. Dafür reicht eben schon der Austausch von einer Base.
Okay, krass. Also wir haben einmal zum Beispiel die Gerbstoffe, finden sich vor allem in Rinde, Wurzeln, Blättern, aber auch teilweise Blüten wieder.
Mhm.
Und ist natürlich ein organischer Stoff in Pflanzen,
mhm,
und vernetzt Proteine miteinander. Und dadurch entsteht eine unlösliche Eiweißbindung, die eine Schutzschicht für darunterliegendes Gewebe bilden. Wird zum Beispiel, also Gerbstoffe werden ja zum Beispiel auch bei dem Gerben von Tierhäuten, Tierfellen eingesetzt.
Mhm.
Dabei zieht sich die Struktur der Haut zusammen,
mhm,
dadurch, dass der Quellzustand ausbleibt und ebenfalls auch der Quellzustand der Schleimhaut. Und dadurch zieht sich dieses Gewebe zusammen und die Durchblutung nimmt ab.
Mhm.
Ich meine, bei Tierfellen ist jetzt keine Durchblutung mehr vorhanden.
Ja, ja.
Aber das wird zum Beispiel auch in der Medizin eingesetzt. Bei zum Beispiel Pilzen auf der Haut oder bakteriellen
Infektionen,
genau. Dadurch wird dann die Durchblutung reduziert und auch eben halt die Bildung von Schleim durch die Schleimhaut wird reduziert und ist nicht mehr so angriffsfähig,
mhm,
und nicht mehr so attraktiv für Bakterien oder Pilze zum Beispiel.
Okay.
Dann gibt es zum anderen auch die Bitterstoffe.
Mhm.
Das können ganz unterschiedliche Stoffe sein. Das Einzige, was sie alle gemeinsam haben, ist, dass sie eben bitter schmecken.
Okay.
Also daher halt auch eben der Name Bitterstoff. Es schmeckt bitter.
Ja.
Bei der Einnahme bewirkt es zum Beispiel vermehrter Speichelfluss, aber auch vermehrte Produktion von Magensaft und Galle.
Mhm.
Und dadurch kommt eben halt die Verdauung mehr in Schwung.
Okay.
Zum Beispiel gibt es das im Löwenzahn oder Schafgarben, aber auch in ganz, ganz vielen Pflanzen. Regt dann einfach die Verdauung und den Magen-Darm-Trakt einfach deutlich mehr an.
Tatsächlich auch Kaffee,
Koffein, genau,
ist auch ein
Kaffee
Bitterstoff.
Kaffee oder Tee.
Mhm, genau. Ja.
Zum Schluss haben wir die Schleimstoffe. Das sind Kohlenhydrate, die den Pflanzen größtenteils als Wasserspeicher dienen. Daher, dass diese Kohlenhydrate einfach sehr viel Wasser aufnehmen können und sozusagen irgendwie aufquellen, kann man sich das vorstellen.
Mhm.
Also Flüssigkeitsaufnahme. Und in der Medizin wird das als reizmindernd genommen oder erweichend, aber auch als abführende Mittel genommen, um aber auch zum Beispiel sowas wie Halsschmerzen, einfach generell so gereizte Vorgänge im Körper zu lindern.
Mhm.
Genau. Okay. Dadurch, dass diese Kohlenhydrate eben auch quellen und eben halt so einen Schleim auf die betroffenen Stellen dann ablegen.
Ja.
Ja.
Okay, du hast gerade das Wort Kohlenhydrate reingeworfen. Da sind wir schon bei der letzten Gruppe der Biomoleküle. Kohlenhydrate, Trivialwort dafür.
Zucker.
Zucker, genau. Zucker, das war's. Kohlenhydrate bestehen aus, sind meistens irgendwelche ringförmigen Strukturen, bestehen auch wieder aus Kohlenstoff und aus Wasserstoff, aber auch aus Sauerstoff. Im Gegensatz zu den Lipiden, wo ja nur Kohlenwasserstoffe hatten, haben wir jetzt C, O und H. Und das meistens in so einem Ring, Sechserring oder Fünferring. Fünferring wäre es bei der Ribose, also bei der Zucker, der in der DNA mit eingebaut ist. Oder Sechserring ist so das Klassische, was wir kennen. Glucose, Laktose, Mannose etc. Hier werden Zucker unterschieden daran, ob die bilden auch wieder Ketten, diese Ringe. Also es ist ein Einfachzucker, ist nur ein Ring. Zwei Ringe aneinander, ist ein Zweifachzucker, Disaccharid. Und dann haben wir also Monosaccharide, Disaccharide, Oligosaccharide und Polysaccharide. Je länger die Kette wird, genau wie bei allen anderen, außer der DNA auch, da ist immer die Kettenlänge irgendwie zur Klassifizierung da. Je länger die Kette, desto energiereicher ist die Verbindung und desto unverdaulicher irgendwann. Also da haben wir dann auch sowas wie Zellulose zum Beispiel, die für uns ja in der Ernährung ein Ballaststoff ist, weil wir die Zellulose, da fehlen uns einfach die Bakterien zu, um die abzubauen, zu zersetzen und zu verwerten. Stärke hingegen können wir super verwerten. Und je langkettiger, wie gesagt, desto mehr Energie gibt es. Und je mehr Energie es gibt, desto gesünder ist es für uns, weil wir länger davon satt werden. Also diese Einfachzucker sind das, was der Körper braucht, um arbeiten zu können, um sie direkt zu verbrennen. Und wenn mein Zucker möglichst lange ist, dann brauche ich eine lange Zeit, bis ich den langsam abgeknabbert habe. Stück für Stück muss ich den runterknabbern. Heißt, mein Blutzuckerspiegel steigt langsam an und kann gut reguliert werden. Wenn ich ein Weißbrot esse, ein Toast esse, dann sind da ganz viele Einfachzucker drin. Und die gehen sofort ins Blut. Wenn ich ganz schnell Energie brauche, ist das gut. Also theoretisch während im Rennen, ne, wenn ich jetzt so hier Tour de France, langes Fahrrad fahren oder so, die schieben sich Energieriegel rein mit möglichst Einfachzucker, damit es sofort wieder da ist. Aber wenn wir vernünftig essen wollen, sagen wir wollen irgendwie auch über den Tag satt werden, dann sollte man tatsächlich auf die langkettigen Zucker zurückgreifen. Und das hieße jetzt Vollkornbrot zum Beispiel. Also was den Zucker betrifft.
Also umso mehr Zucker, sage ich mal, da drin ist, umso länger braucht das, um abzubauen. Also wenn du Disaccharid hast, braucht das dann halt länger als
Bei Monosaccharid, genau. Aber Disaccharid geht auch noch schnell, weil es sind ja nur zwei. Ja, ja. Ne? Polysaccharide sind das, was wichtig wäre. Also.
Ja, ist, glaube ich, auch total irreführend, weil so an sich, wenn man das jetzt erstmal so hört, geht man in den Laden, guckt hinten drauf, wie viel Zucker ist drin, umso mehr Zucker drin ist, umso genau. länger hält satt. Das ist ja tatsächlich dann nicht so. Das sind ja dann wahrscheinlich auch eher so die Einfachzucker,
genau,
die da als Zucker bezeichnet werden.
Das wird genau. Deshalb, du hast ja meistens eine Gesamtmenge von Kohlenhydraten, davon Zucker.
Ja.
Und diese davon Zucker, das sind Mono- und Disaccharide. Das ist das, was als Zucker angegeben wird. Und der Rest wird als Kohlenhydrat angegeben. Aber das deutsche Wort zu Kohlenhydrate ist Zucker.
Ja, ist total irreführend.
Genau. Also da müsste man drauf achten, bei Kohlenhydrat, es darf ruhig jede Menge Kohlenhydrat drin sein, wenn es mich satt machen soll. Aber davon sollte es eben nicht so viel Zucker sein. Dann ist es ein sogenanntes gesundes Nahrungsmittel.
Aber warum wollen sich dann Leute immer so Kohlenhydrat arm ernähren, wenn sie abnehmen wollen. Ich meine, wenn etwas länger satt hält, klar sind da viele Kohlenhydrate drin, aber du haust sie nicht so viel auf einmal rein.
Weil die keine Energie aufnehmen wollen, die sie verbrauchen, sondern sie wollen ja Energie verbrauchen, die sie schon lange, lange aufgenommen haben und gespeichert haben. Nämlich in Form von Fett.
Ja.
Das ist der Grund. Deshalb, wenn ich keine Energie zuführe, und die einzige Energie, die ich wirklich zuführe,
Körper das von den Reserven holen.
Genau, das sind erstmal die Kohlenhydrate. Das ist die Energie, die der Körper haben will, um sie zu verbrennen, um ATP zu produzieren, das ist unsere biologische Energiewährung, um dann das umzusetzen.
Okay.
Das heißt, in dem Moment, wo ich generell weniger Kohlenhydrate zu mir nehme und trotzdem einen hohen Energieverbrauch habe, fängt mein Körper an, nachdem er binnen kürzester Zeit sämtliche Speicher geleert hat, Kohlenhydratspeicher haben wir in der Leber und in den Muskeln. Das wird einfach da wieder rausgeholt, das ist das Glykogen, wird dann wieder ins Blut gegeben, wird verbraucht und dann geht's ans Fett. Dann steigt irgendwann nach einer halben Stunde intensive körperliche Aktivität, startet die Fettverbrennung.
Okay.
Deshalb kohlenhydratarm. Man sollte aber auf jeden Fall aufpassen bei der kohlenhydratarmen Diät, das kann man mal für einen kurzen Zeitraum machen und auch kohlenhydratarm, aber nicht ohne Kohlenhydrate. Das funktioniert nicht. Da kriegen wir Schwierigkeiten. Also wir haben zum Beispiel, unser Gehirn kann ausschließlich mit Glucose funktionieren. Das ist der einzige, das Gehirn kann keine Fettverbrennung durchführen.
Ja.
Also die Energie muss uns zur Verfügung gestellt werden in irgendeiner Form. Muss es Glucose sein.
Ja, ich meine, so ein Körper braucht auch Energie, egal ob er Fettreserven hat oder nicht, aber ganz, er braucht genau. auch trotzdem irgendwie Energie.
Genau. Und man, wenn man mal so ein bisschen recherchiert bei kohlenhydratfreien Diäten, Nebenwirkungen sind relativ früh dann schon Kopfschmerzen etc. Also das geht schon auch zu Lasten des Körpers. Man sollte lieber darauf achten, dass man die richtigen Kohlenhydrate zu sich nimmt, dass man generell die Menge durchaus vielleicht reduziert, dass man aber abnehmen sollte man nie nur übers Essen, sondern eigentlich immer in Kombination mit Bewegung. Ja, ganz ja. entscheidend. Ich kann einfach am besten abnehmen, wenn ich dafür sorge, dass ich mehr Energie verbrauche. Es macht keinen Sinn, den ganzen Tag auf der Couch zu sitzen und dafür nichts zu essen.
Dann wird der Jojo-Effekt auch nicht so groß, wenn man sich schon an den Sport gewöhnt hat.
Ja, genau. Also, das. Also haben wir die gesunde Ernährung doch noch drin.
Ja, kommen wir irgendwie noch so. Nach
einem. Ja, genau. Ja, aber finde ich bei Kohlenhydrate eben auch ganz wichtig. Sie haben mittlerweile so ein schlechtes Image. Das finde ich eigentlich eher tragisch.
Ja, deswegen immer so dieses, ja. ich will mich kohlenhydratarm ernähren, so grundsätzlich. Ja, nee. Ja.
Es wird ja immer schwer. Alles gesucht, ohne viel Bewegung irgendwie abzunehmen.
Ja, vor allem möglichst schnell. Jetzt
trifft es halt die Kohlenhydrate, das ist halt so.
Ja, ja, das ist wie die, ich bewege mich nicht, sondern leg mir irgendwelche Gürtel um, die, genau. die wackeln etc.
Und dann verliere ich jeden Tag ein Kilo, ja, yeah. so leicht ist das nicht.
Genau, mag die ersten zwei Tage noch funktionieren, dann nicht mehr. Okay, gut, Kohlenhydrate hatten wir. Wir haben noch als sekundäre Pflanzenstoffe zum Beispiel die Glykoside. Glykoside sind Verbindungen, wir sind noch bei den Kohlenhydraten, aus einem Zucker und einem Nichtzucker, also irgendetwas anderes. Da ist bekannt vielleicht auch das Digoxin als Herzmittel, das ist das Gift des Fingerhuts. Auch da wieder
Fingerhut, Eisenhut,
genau.
aufpassen.
Genau, egal wie, beides tödlich, ja. in großen Mengen.
Ja.
Und so groß müssen die Mengen gar nicht sein, also man muss das schon sehr runter dosieren. Da gibt es ja eben diesen Spruch, die Dosis macht das Gift. Das trifft ja, auf richtig. All diese sekundären Pflanzenstoffe in irgendeiner Form zu. Wir haben noch die Flavonoide. Die sind in der Regel gelb gefärbt, findet man in Ginkgo-Blättern. Und die Flavonoide sorgen dafür, dass mehr Harn ausgeschieden wird. Also werden eingesetzt, wenn irgendwas harntreibend sein soll. Harntreibend ist insofern wichtig, weil ganz viele Giftstoffe im Körper über den Harn ausgeschieden werden. Die sind harnpflichtig, sagt man. Also die werden über den Harn ausgeschieden, nicht über die Leber. Und dann kann Ginkgo dabei unterstützen. Okay, ich glaube, wir haben einen ziemlich großen Eindruck davon, dass es jede Menge wichtige Stoffe in Pflanzen gibt.
Ja.
Die zum Teil irgendwie auch was mit den großen Biomolekülklassen zu tun haben, aber eben all diese sekundären Pflanzenstoffe, die medizinisch äußerst wichtig sind. Jetzt habt ihr mir den Gefallen getan und habt euch jeder nochmal eine Pflanze ausgesucht, dessen Frucht man eher so vom Teller kennt, wo es aber trotzdem auch medizinische Vorteile davon gibt.
Ja, richtig. Also ich habe die Avocado genommen.
Mhm.
Ist ja momentan super im Trend.
Mhm.
Wird viel gegessen. Stammt ursprünglich aus Südmexiko, also Südamerika. Wird aber auch mittlerweile weiteren Teilen der Welt angebaut. Findet sich natürlich eher in tropischen Regionen wieder. Daher, dass sie immer Feuchtigkeit abhaben muss, immer irgendwie Wasser braucht. Also Trockenperioden kann sie gar nicht gebrauchen.
Mhm.
Deswegen eher in so tropischen Regionen angebaut. Sind wir auch wieder beim Thema Abholzung der Regenwälder. Für solche Avocado-Plantagen wird halt eben auch Regenwald abgeholzt. Nichtsdestotrotz sind wir auch wieder bei der gesunden Ernährung. Sie hat sehr viel wertvolle Nährstoffe, zum Beispiel ganz viel Vitamin B.
Mhm.
Ist für die Energieproduktion sehr wichtig. Vitamin K für Blutgerinnung und Knochen. Oder auch das Vitamin C fürs Immunsystem. Aber auch Mineralien wie Magnesium und Kalium, was für die Herzgesundheit sehr wichtig ist, ist auch drin vorhanden. Und vor allen Dingen ungesättigte Fettsäuren, ganz wichtig fürs Herz-Kreislauf-System.
Ja.
Dementsprechend einfach super gesund, irgendwie zweischneidiges Schwert, super gesund, aber auch super schlecht für unseren globalen Fußabdruck,
ja.
sag ich jetzt einfach mal.
Ja.
Aber auch die Azteken haben diese Pflanze vor 10.000 Jahren schon genutzt. um zum Beispiel aus dem Öl des Kerns ja ein Öl eben halt herzustellen für Hautpflege und Haarpflege. Oder auch Fruchtmus, um das auf Wunden zu tun. Die ungesättigten Fettsäuren haben ja eine entzündungshemmende Wirkung, was eben halt dann auf Wunden verwendet wurde oder eben auch bei Magen-Darm-Problemen gegessen wurde.
Okay.
Und beides zusammen hat auch eine aphrodisierende Wirkung gehabt. Also die haben beides gemischt und dann denke ich mal verzehrt und hatten dadurch eine aphrodisierende Wirkung
erzielt. Okay, jetzt steigt die Beliebtheit von Avocado gleich noch mehr.
Ja, stimmt.
Aber das mit den Wunden wusste ich zum Beispiel gar nicht, finde ich total spannend.
Ja.
Weil,
also auch das Öl, durch die pflegende und regenerierende Wirkung hat das Öl eben zusätzlich auch noch eine wundheilende Wirkung. Ja, aber das mit den gesättigten Fettsäuren und den Antioxidantien, die da drin vorhanden sind, soll es wohl also bei entzündlichen Erkrankungen helfen, weil es eben entzündungshemmend wirkt. Cool. Finde ich cool.
Ja.
Überlegt man sich direkt, ob man sich eine Avocado kauft und die Amazon macht und sich auf irgendeine Wunde legt,
absolut.
Um das zu beobachten.
Absolut. Okay. Ja. Cool, Avocado, Haken hinter.
Ich habe was zu der Ananas rausgesucht. Ich muss sagen, ich habe viele Parallelen, sage ich mal, zu rausgehört. Also das ähnelt sich schon so ein bisschen von Wirkstoffen und von der Wirkung her. Ananas erstmal, warum ist die Ananas so toll? Das Enzym Bromelain, was halt in der Ananas drin ist, findet man in der Frucht und im Stängel. Auch entzündungshemmend, schmerzlindernd und ist gut für die Verdauung. Mhm. Dementsprechend wird das halt viel in der Medizin benutzt, zum Beispiel nach Operationen bei entstehen ja immer offene Wunden, wenn irgendwas dann halt zugenäht werden muss. Das beschleunigt dann den Prozess, sage ich mal.
Ja.
Die genaue Wirkungsweise wurde tatsächlich noch nicht ganz erforscht. Also was man halt weiß, ist, dass die Migration von weißen Blutzellen halt reduziert wird und inhibiert die Produktion von entzündungsfördernden Botenstoffen.
Okay. So,
wie gesagt, entzündungshemmend, ne, wird dann halt dagegen vorgegangen durch das Bromelain. Einsatzbereich sind halt Operationen, aber insbesondere Verletzungen der Nase und der Nasennebenhöhlen. Da schlägt das wohl halt am besten an, wenn da irgendwelche Entzündungen, Verletzungen und sowas alles ist. Da wird das halt am meisten angewendet.
Also auch und in der heutigen Medizin oder damals?
Ja, genau, auch in der heutigen Medizin.
Okay.
Und Entzündungen des Harn- und Geschlechtstrakts sind da auch sehr viel von betroffen, sage ich mal, dass das da ganz gut gegenwirkt. Man muss aber halt auch beachten, dass ausgesprochen wird, dass Kinder unter 12 Jahren das Bromelain nicht zu sich nehmen sollten, weil, wie gesagt, die Wirkung und die Nebenwirkung noch sehr unklar sind.
Mhm.
Da sollte man halt auf jeden Fall drauf achten. Also jetzt für uns Erwachsene ist das genau dasselbe. Also es ist noch nicht so weit erforscht, dass man sagen kann, okay, wir wissen zu 100%, was kann man damit machen, obwohl das halt viel benutzt wird. Deswegen hat so auch, wie wir gesagt haben, Dosis macht das Gift, ne? Da muss man halt auch aufpassen, auch wenn es da Tabletten und sowas alles für gibt. Bei der Ananas ist das jetzt natürlich nicht so, wenn du 10 Ananas am Tag isst, dass du davon stirbst. Ich glaube jetzt nicht, dass das so schnell geht, aber sollte man trotzdem auf jeden Fall aufpassen.
Ja, aber wer isst auch schon 10 Ananas?
Wer isst 10 Ananas? Also. Ja, das stimmt, aber es gibt immer, es kann ja immer passieren, es gibt ja Leute, die auf komische Ideen kommen.
Ja.
Ja, wo wir jetzt gerade davon reden, Dosis macht das Gift. Es gibt nämlich den Mythos, dass die Ananas für den Fettabbau sorgt. Ist aber leider nicht so. Es ist das Gegenteil. Da die Ananas sehr hohen Zuckergehalt hat, kann das halt dazu verleiten, dass man sehr gerne viel davon isst und hat dann leider den gegenteiligen Effekt. Also ist leider, also es spaltet die Proteine und man denkt dann halt, ja, okay, das sorgt dann halt auch dafür, dass ich Fett verliere, aber es ist nicht so.
Ja,
es spaltet nur die Proteine und kein Fett.
Ist ja generell bei Früchten, ne, denkt man, ist gesund, aber denkt, steckt auch irgendwie voller Zucker.
Ne? Unbedingt, alles, unbedingt.
Fruchtzucker ist eben auch Zucker.
Ja, ganz genau. Okay, dann sind wir damit am Ende angekommen.
Ja.
Super. Ich fand das total spannend.
Ja, auf jeden Fall.
Das war was Neues.
Hervorragend. Dann bin ich gespannt. Jetzt habe ich große Lust, definitiv demnächst noch andere Themen zu machen, damit wir weiter Podcast machen können.
Gerne.
Macht Spaß.
Bin ich auch dabei.
Sehr gut. Alles klar. Dann gucken wir mal. Wir hoffen, den Studierenden hilft's.
Ja.
Dass sie sich gut auf die Klausur vorbereiten können. Und im nächsten Wintersemester geht's wieder los mit einer neuen MINT-1-Vorlesung. Und ich denke, spätestens dann hören wir uns auch mal wieder.
Genau.
Alles klar.
Wir freuen uns.
Bis dann.
Bis dann. Tschüss.